100% bezahlen, aber nur 70% Leistung kriegen. Was kannst du denn dagegen als Unternehmer tun?
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Super gut, dass du wieder da bist, weil heute haben wir mal wieder ein spannendes Thema. Es gibt extrem viel Wegebedarf. Ganz viele Unternehmer wundern sich, dass irgendwie gar nichts rumkommt. Sie zahlen 100% ihrer Gehälter und wundern sich, dass sie nur 70% Leistung kriegen. Und es wäre ja schon cool, wenn man für 100% Kohle auch 100% Leistung kriegt. Und es ist nicht Vorsatz. Und wo die 30%, meistens sind es wahrscheinlich eher mehr, aber wir haben mal eine dezente kleinere Zahl genommen, wo die PS verschütt gehen, genau darüber und vor allen Dingen, wie du sie wiedergewinnst, darüber reden wir heute mit unserem Gast, mit Dr. Bernhard Kautmanns, der in der Schweiz wohnt und sich seit Jahren als Mediziner und als Coach und als Wegbegleiter, Unternehmerbetreuer damit beschäftigt, wo holen wir denn die PS wieder zurück und zwar ohne Druck zu machen. Also herzlich willkommen, Bernhard, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Vielen Dank, Uli, für die Einladung. Ja, das ist wirklich ein Thema, was mich seit längerer Zeit bewegt, weil Gesundheit und Leistung gehört einfach zusammen. Und wenn Leistung nicht da ist, wo sie sein könnte, dann finde ich, ist hier Handlungsbedarf.
Ja, absolut. Wir waren ja zusammen über die Alpen gewandert. Da haben wir uns ja live kennengelernt. Vorher kannten wir uns ja auch nur online und hatten ja natürlich ein paar Tage Zeit. Immer mal wieder, wenn es nicht ganz so steil war und wir außer Atem waren, bei den ruhigeren und auch breiteren Wegen uns darüber zu unterhalten, wo denn diese PS verschütt gehen. Und ich hatte ja gerade gesagt, es ist natürlich kein Vorsatz von niemand. Aber so aus berufenem Mund, wo verlieren wir denn die PS auf der Straße, in den Unternehmen?
Also ganz oft ist es so, dass zu dem Zeitpunkt, wo Mitarbeiter in den Unternehmen kommen, passt alles. Ja, sie werden ausgewählt von den Führungskräften, da hat man das richtige Mindset gesehen, die bringen die richtige Qualifikation mit, die kommen dann hochmotiviert ins System, wollen einen super Job machen und
hopefully.
Und ja, machen den auch am Anfang.
Machen
weil
den auch.
Weil an dem Zeitpunkt ist alles abgestimmt auf das, was sie mitbringen. Und dann passiert das, was in vielen Unternehmen, in größeren noch etwas mehr als in kleineren Unternehmen passiert. Prozesse treten ein, Stress kommt dazu, Führungsdefizits kommen dazu. Und all die Dinge führen dazu, dass sich das Leistungsprofil verändert. Manchmal ist es so, dass die Dinge nicht so getan werden können, wie man sich das vorstellt, weil Prozesse nicht passen oder es drückt auf die Motivation. Und das sind eigentlich die beiden Dinge, die ich gerne jetzt vertiefen möchte im Gespräch heute, weil da verlieren wir die PS. Es ist nicht das, wo wir üblicherweise hingucken.
Das ist insofern eine spannende Kombi, weil die habe ich auch vor allem, die Prozesse und Führung, hä, wie jetzt, würde ich mal so sagen. Eine machen doch so die Lean-Manager und die Prozessoptimierer und das andere sind doch die Führungskräftetrainer. Und jetzt kommt der eine und sagt, nee, wir gucken zwei Sachen an, nämlich Prozesse und Führungs-, darf man da Kultur sagen. Und da verlieren wir die PS. Wo gehen die denn genau verschütt?
Na, sie gehen da, sie werden da verloren, wo die Mitarbeiter, Mitarbeitenden nicht mehr optimal ihren Job machen können. Und wenn man sich drei Dinge überlegt, das eine sind körperliche Ursachen, die unter Umständen dazu beitragen, wenn die Arbeitsbedingungen nicht richtig passen. Dann gibt es dieses große Feld der ganzen mentalen Ursachen. Wir lesen und hören ja wahnsinnig viel über das Thema mentale Belastung, Stress,
Ja.
bezogen, Motivationseinschränkungen darüber. Und das Dritte ist wirklich das Thema Führung, soziale Intelligenz im Unternehmen. Wie sind die Beziehungen untereinander? Habe ich dort ein vertrauensvolles, Verhältnis mit den Kollegen, mit der Führung? Habe ich Klarheit? Habe ich Verlässlichkeit von der Führung? Habe ich Verlässlichkeit von den Prozessen, dass die mir nicht im Weg stehen und mich quasi von der Arbeit abhalten, die eigentlich kundenwirksam sein soll, sondern unterstützt mich das alles. Und das ist etwas, wo in vielen Unternehmen Routinen einfach fortgeführt werden, weil man das immer schon so gemacht hat
Nicht mehr
und
hinterfragt,
nicht mehr
genau.
hinterfragt wird, nicht mehr angepasst wird. Dann an irgendeinem Punkt verliere ich da einfach PS. Und die
Du hast ja deine
Mess.
Firma so schön auf Hochdeutsch genannt, Leaders Who Care.
Ja.
Also Führungskräfte, die sich wirklich kümmern, übersetzt das mal ein bisschen platt.
Ja,
Es ist das ja relativ viel, ich würde mal sagen, hört sich erstmal an wie Stochern im Nebel. Man müsste, man könnte, man sollte. Gibt es da irgendwas? Also Unternehmer haben ja immer gern was in der Hand, was Griffiges, was Messbares. Haben wir irgendwie Zugriff darauf zu sagen, wo muss ich denn hinlangen, bevor ich jetzt groß rühre, sondern wo wären denn so konkrete Handlungsfelder, die ich im Idealfall irgendwie messbar machen kann?
Mein Hintergrund als Arzt lässt mich natürlich auf Organisationen aus dem Gesundheitsblickwinkel und aus dem unternehmerischen Leistungsblickwinkel draufschauen. Und deswegen richtig hingeguckt wird immer dann, wenn es irgendwo wehtut.
Ja, bei Auer ist immer am schnellsten.
Ja,
Und wenn es nur ein
und
bisschen weh tut, ja, das halte ich auch schon aus.
ja,
Da gehen
und das
natürlich so
ist.
die schleichenden PS weg.
Das ist bei uns privat ja genauso. Wann geht man zum Arzt? Wenn man irgendwas hat und wissen will, habe ich ein Problem. Und im Unternehmen sind das ganz oft Dinge, die zum Beispiel sich in zunehmenden Ausfalltagen oder man verliert Mitarbeiter, die man gern behalten hätte, äußert. Das sind die Dinge, die aufpoppen. Das sind so die Symptome, die man relativ leicht erkennen und messen kann und auch bepreisen kann. Aber das, worüber wir eben gesprochen haben, Motivation. Überlegen Mitarbeiter vielleicht das Unternehmen sogar zu verlassen, aber reden nicht darüber.
Stillschweigend.
Sie machen einen Routinejob, also 9 to 5, wie man im Englischen so schön sagt, ja. Dienst nach Vorschrift im Deutschen. Ja? Das sind Dinge, die lassen sich nicht so leicht messen wie Ausfalltage oder Wechsel. Ja? Und da genau haben wir aber den mit Abstand größten Anteil an PS, den wir verlieren. Wenn man das mal so sich wie ein Eisberg vorstellt und das, was wir heute immer gerne messen, über der Wasseroberfläche ist, dann ist es ein Fünftel, maximal ein Fünftel von dem, was wirklich an Leistung verloren geht, wenn wir die ganzen anderen Faktoren, also körperliche, mentale und soziale Faktoren zusammennehmen, also Führung, stressbedingte Leistungseinschränkungen und auch körperliche, weil Stress führt ja auch ganz oft zu körperlichen Einschränkungen, angefangen von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Alles führt dazu, dass man nicht voll leistungsfähig ist. Und die Demotivation durch unpassende Prozesse, unpassende Führung führt dazu, dass ich nicht leisten will. Also habe ich eine Mischung aus Können und Wollen, was beides nicht optimal ist, beides nicht 100% da ist. Und wenn ich die beiden Dinge miteinander multipliziere, dann kann ich ausrechnen, wie viel Leistung hier verloren geht und damit wie viel Geld dem
Ja,
Unternehmen verloren
guter Stichpunkt, können und wollen.
geht.
Und wenn man jetzt über Messbarkeiten redet, können und wollen, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken im Kopf, das war so wie der Mediziner würde sagen, in jedem Unternehmen gibt es auch so schwelende Entzündungsherde, die du erst gar nicht siehst, aber die dir am Ende irgendwie den Schlaf rauben, die Energie rauben, die müde machen und möglicherweise die PS kosten. Können und wollen. Lass uns die mal angucken. Bei Können würden uns wahrscheinlich die Leute am leichtesten folgen, weil da gibt es ja Ausbildung und Personalentwicklung und Weiterbildung und Zertifikate. Fangen wir mal beim größeren Hebel möglicherweise Wollen an. Wo und wie guckt man denn dann hin, wenn man das Wollen wieder stärken will?
Am besten bekomme ich einen Spiegel wirklich mit einer neutralen Umfrage. an die Mitarbeiter. Und da geht es nicht darum, dass man einfach mal fragt, sondern das muss natürlich eine Systematik haben. Ich komme ja natürlich aus der wissenschaftlichen Betrachtung hier. Das heißt, hier brauche ich ein Fragesystem, was auch wirklich repräsentativ ist. Man nennt das validiert.
Valide ist, ja.
Das ist auch ein Instrument, mit dem wir bei Leaders Who Care arbeiten. Es nennt sich der Business Health Index. Und das ist ein validiertes System, wo ich dann wirklich auch messen kann, was habe ich denn hier an Defiziten? Und kann die auch bepreisen.
Index. Okay, was wird da gemessen im Business Health Index? Ein wildes Wort.
Ja, Gesundheit und Leistung. Das sind die beiden Elemente, die einfließen hier und die ich im Index selber erstmal auf eine Zahl zusammen aggregieren kann. Das heißt, ich habe eine Prozentzahl für das Unternehmen, erstmal eine Prozentzahl, die mir schon mal sagt, was ist eigentlich der Gesundheitszustand des Unternehmens? Und wenn ich hier Gesundheitszustand des Unternehmens sage, dann setze ich das zusammen aus der ganzen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und den wirtschaftlichen Faktoren, die damit kommen. Produktivität, natürlich auch Gehaltszahlen fließen da ein. Sonst kann ich ja auch gar nicht berechnen, was kostet mich ein Ausfall, was kostet mich das Potenzial, was ich gerne heben möchte, aber nicht bekomme. Ja, wir hatten ja den Titel 100% bezahlen und 70% bekommen. Wo bleiben die 30% und wie berechne ich denn, ob es 30 sind oder 40 oder 20?
Also wenn wir es messen, kriegt man so eine Zahl, die erstmal im Raum steht und wahrscheinlich gibt es dann auch Vergleichszahlen, so eine Art Index, wo man sagt, na guck mal, die anderen, die verlieren, die haben 65%, ich habe 72, aber mein 28 fehlt auch noch, aber ich bin immer 7 besser als die anderen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Natürlich, man will ja immer vergleichen, man will sich intern vergleichen zwischen den Bereichen, zwischen den Abteilungen, zwischen den Standorten, je nachdem, wie so ein Unternehmen aufgestellt ist. Und natürlich auch extern vergleichen, mit außen, Benchmarking. Ja, wie gut stehe ich denn im Vergleich zu? Ja. Und beides ist möglich, weil die Datenbank hat genug Referenzdaten, sodass man auch sehen kann, wie stehe ich denn im Branchenvergleich zu vergleichbaren Unternehmen, vergleichbarer Größe mit meinen Werten. Aber vor allen Dingen der Innenvergleich ist auch immer sehr gut. Und das ist ein echter Aha-Moment, wenn dann die Führungsmannschaft die Ergebnisse nach so einer BHI-Analyse sieht und dann sieht, okay, wow, hier haben wir ja Bereiche oder Altersgruppen oder bestimmte Funktionsbereiche oder bestimmte Standorte, die besser und schlechter sind. Und woran liegt es denn? Und dann beginnt der Dialog, den man braucht, um diese Leistungsunterschiede zu verstehen und dann daran zu arbeiten.
Das ist ja spannend. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, 5 Niederlassungen hätte und stellt fest, die einen verbrennen nur 20%, aber die anderen 40. Und da hatten wir neulich noch Führungswechsel und seitdem sind wir bei 40% verbrennen und bei den anderen hat man Führungswechsel, seitdem wir nur noch bei 20% verbrennen. Aber im Branchenmittel würden da nur 10 verbrannt, dann wirst du untersuchen gehen.
Ja, dann geht es darum, wirklich zu schauen, okay, was sind die größten Hebel, was sind die größten Ursachen? Ich gebe dir mal ein, zwei Beispiele. Ein Industriebetrieb, den wir zum Beispiel da betreut haben, mit etwa der Hälfte der Mannschaft im produzierenden Bereich im Schichtdienst. Da gab es jedes Mal irren Stress bei jedem Schichtwechsel. Da war Unklarheit in der Übergabe, da war schon die raus sind, schon auf die anderen gewartet. Und das war ein Stressfaktor, der klingt jetzt banal, der hat aber dazu geführt, dass schon völlig unentspannt in die nächste Schicht reingegangen ist und auch immer wieder Fehler passiert sind in der Übergabe. Die haben sich in Produktivitätsminderungen und auch in Qualitätsminderungen ausgewirkt. Man hat dann mit der Erkenntnis, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, die Mitarbeiter in einen moderierten Prozess mitgenommen und gesagt, komm, lass uns das Schichtwechselsystem neu gestalten. Das war ein relativ schnell umzusetzendes Instrument, also ein Quick Win, wie man heute so schön modern sagt, der hat enorme Auswirkungen gehabt. Die haben innerhalb von wenigen Monaten einen Großteil der Qualitätsmängel beseitigen können, die durch diesen Schichtwechsel ausgelöst wurden, nur durch die Einbindung. Das klingt so banal, aber es werden auch oft die banalen Dinge nicht gemacht, die einen großen Hebel haben. Ja? Oder ich habe noch ein anderes schönes Beispiel. Wir haben ja viele Unternehmen, die virtuell arbeiten. Im IT-Bereich haben wir ein Unternehmen dabei, die haben beispielsweise agile Methoden, die sie anwenden in ihrer Produktentwicklung. Und die hatten immer in den Spitzenzeiten, hatten die Qualitätsprobleme, die Leute sind teilweise krankheitsmäßig ausgefallen. Dann haben die gesagt, okay, wenn wir das jetzt etwas gesünder gestalten, und die haben sogenannte Healthy Sprints eingeführt, das heißt, die haben bewusst an den größten Belastungsspitzen immer kleine Erholungspausen eingebaut. Und zwar fest in den Prozess geplant. Da gab es auch keinen, wir machen das nicht.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Ja, die haben, das hat sich auch auf die Durchlaufzeiten und auf die Fehlerraten in den Sprints sehr positiv ausgewirkt. Mit dem Effekt, dass die Produkte schneller fertig waren und die auch im Vertrieb hier fast 10% Verkaufssteigerung erreichen konnten innerhalb von 12 Monaten. Haben noch andere Sachen gemacht. Aber das sind so Beispiele, wo man denkt, man schaut da richtig hin, aber die Auswirkung, die wirklich das auf den Stresslevel, auf die Motivation und dann auch auf die sich durch Stress bedingten Erkrankungen, also Ausfälle, wirklich tatsächliche Ausfälle von Leuten hat, die kann man in den Zusammenhängen nicht so einfach aus dem Bauch heraus interpretieren. Und da braucht es einfach Messmöglichkeiten. Und
die haben müssen wir wieder über unseren aktuellen Bundeskanzler Lester, der meint, man sollte einfach mehr arbeiten. Und du hast ja gerade an dem Beispiel bewiesen, dass es man schneller vorankommt, wenn man manchmal langsamer geht. Also in diesen Sprints eine bewusste Cut-Pause, einfach Gas rausnehmen, entspannen und dann wieder Yin-Yang, Anspannung, Entspannung.
Genau.
Und wenn du immer nur unter Vollgas fährst und sagst, ja, wir machen doch alles und je mehr wir arbeiten, desto schlechter wird es.
Ja,
genau.
Ja.
Und das ist natürlich ein ganz anderer Blick. Also wenn ich jetzt mal versuche, mit Leidenverstand zusammenzufassen, also ihr habt ein System entwickelt, wo man diesen Business Health Index messen kann, also es gibt validierte Fragen bewährt und eine Datenbank, wo ich mit ganz vielen anderen mich vergleiche, wo ich stehe.
Genau.
Und dann gibt es ein System, wo wir, wenn ihr dann sagt, wir haben Abweichungen zwischen Wunsch und Wirklichkeit, wo ihr dann gezielt reinpieksen könnt und dann auch anscheinend solche Maßnahmen aufsetzt, moderiert, begleitet. Wie müssen wir uns das denn vorstellen?
Ja, das erste ist mal, dass wir Maßnahmen empfehlen. Da hilft uns auch die KI dabei, wirklich Vorhersagemodelle über die KI nochmal aus dem System heraus zu nutzen. Weil ich habe ja immer einen riesen Blumenstrauß von Dingen, die ich tun könnte. Ja, jetzt will ich natürlich auch die identifizieren, die am wirkungsvollsten sind, also auch wirtschaftlich natürlich am wirkungsvollsten sind. Und da hilft uns die KI in der Auswertung. Und das geht dann in einem wirklich Auswertungsgespräch mit der Führungsmannschaft. Da muss man dann auf das Unternehmen bezogen genau schauen, okay, was passt zum Unternehmen, was passt in die Prozesse, was lässt sich leicht umsetzen, was hat auch eine Resonanz, wo auch alle mitgehen können. Also da ist jetzt nicht nur, dass man aus der KI was rausspuckt und sagt, das macht ihr jetzt, sondern
super gut.
Das ist einfach nur der erste Impuls, der nochmal wichtig ist, es sind ja viele Daten, die auch wirklich effizient nutzen zu können. Und dann geht es in das Gespräch mit der Führungsmannschaft. Und daraus ergeben sich dann die Maßnahmen, die dann auch umgesetzt werden.
Jetzt würde ja der kritische Teil in meinem Kopf sagen, naja, so, wie heißt es, so Meetings mit Absichtserklärungen, die anderen sollten mal und man müsste mal und es wäre doch ganz nett, wenn und ja, wir müssten mal warten auf, also so die ganz normalen Nebelbomben, die erfahrungsgemäß gezündet werden, wo alle irgendwie in Deckung gehen und alle anderen was tun sollten und man selber guckt, dass man irgendwie sich möglichst schnell aus dem Meeting verduftet, ohne wieder irgendwie 27 Affen auf der Schulter zu haben. Wie, falls ihr das tut, wie macht er denn dem von vornherein den Gar aus?
Ohne dass das Führungsteam an Bord ist, von Anfang an durch den Prozess, funktioniert es nicht.
Ja.
Ja, man braucht das Commitment wirklich von der Geschäftsleitung und der Führungsmannschaft, hier auch in den Prozess auch offen reinzugehen, auch in der Kommunikation. Das ist im Übrigen auch schon vor der Befragung extrem wichtig, hier glaubhaft auch alle mitzunehmen. Weil wenn dann nur 50% oder 40% teilnehmen, dann habe ich einfach kein vernünftiges Bild. Also wir erreichen normalerweise 70, 80% Beteiligungsrate, manchmal auch höher. Das setzt aber eine vernünftige Kommunikation im Vorfeld voraus und da sind einfach die Führungskräfte gefordert. Die Glaubhaftigkeit auch. Und dann in der Umsetzung ist es immer wichtig, wenn ich was gemacht habe, ich habe jetzt eine Daten, ich habe jetzt Daten, ich habe jetzt eine Entscheidung, dann darf das nicht ein halbes Jahr dauern. Und deswegen sind diese kleinen, diese Quick-Wins so extrem wichtig. Also ich habe kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen und die kurzfristigen geben den Schub. Weil da merke ich, oh, hier werde ich ernst genommen, hier passiert was, hier gibt es ja schon Verbesserungen, die spüre ich, die kann ich noch nicht richtig bemessen und bepreisen, aber ich merke, da tut sich was.
Ändert sich was. Ah ja, das macht man ja
angenehm. Das macht dann die Motivation, auch die nächsten Leute an Bord holt zu gehen.
Und dass man sofort für erlebbaren, irgendwas muss ich da verändern. Ich hatte gerade im Kopf die Frage, Führungskräfte wollen ja nicht per se mehr Druck machen. Das sind ja auch Menschen. Mhm. Das eines der Erfolgsmodelle sein, dass die, wenn die jetzt so ein System kennenlernen, dass die sagen, jetzt erreiche ich, klar muss irgendwie die Leistung immer stimmen und es wird auch immer mehr erwartet. Aber wenn der bisherige Vorgehensweg immer war, ich muss mehr Druck machen und ich kriege aber jetzt einen anderen Weg, dann nehme ich lieber den, weil irgendwie permanent Druck machen ist ja auch nicht so im Wesen einer artgerechten Menschenhaltung.
Nein, das permanent Druck machen führt ja eigentlich dazu, dass gerade das Wollen immer kleiner wird.
Genau,
das machen wir. Weil niemand will sich permanent unter hohen Stress setzen. Es gibt natürlich immer Persönlichkeiten, die mehr zu permanentem, ich arbeite unter Vollgas. Aber irgendwann kommt die Quittung, ja, sei es in Konzentrationsstörungen, sei es im privaten Bereich, dass da die Familie drunter leidet. Und irgendwann leidet man auch körperlich persönlich drunter. Das gilt für die Führungskräfte, die ja genauso Mitarbeiter sind wie jeder andere Mitarbeiter, genauso. Nur die haben zusätzlich eben noch die Verantwortung für Leute. Das heißt, die haben ihren eigenen Job, ihre eigenen Dinge, die sie tun müssen, auch effizient, auch innerhalb der Prozesse, die halt gegeben sind, plus die Führungsaufgaben, die ja nicht trivial sind, sondern ja nochmal eine ganz eigene Jobqualität beinhalten. Und das ist einfach wichtig, hier das Wollen zu befördern und auch ernst zu nehmen.
Die Führungskräfte dann auch im Tagesalltag in der Umsetzung?
Die Führungskräfte begleiten natürlich die Umsetzung. Was sehr, sehr oft gemacht wird, ist neben, dass die Führungskräfte des BAI, es gibt auch so ein Cockpit, nennt sich das, also praktisch so ein Übersichtsinstrument, was eben auch sehr schön zeigt, wie kann hier auch praktisch im Tagesgeschäft justiert werden. Das ist wie ein Tacho, kannst du dir das vorstellen. Ja? Okay. Wo verlieren wir ein bisschen Tempo? Ist es auf der rechten oder linken Seite? Ja? Du hast diese drei Tachos und hast ein paar andere Zahlen in diesem Cockpit, die wirklich helfen, immer zu steuern und zu sehen, okay, sind wir noch auf dem richtigen Pfad? Verändert sich die Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft vielleicht in eine Richtung, wo wir nachjustieren müssen? Das ist schon mal sehr wichtig. Aber der Dialog, der dadurch entsteht, dass ich überhaupt über das Thema anders rede und nicht nur über Ausfalltage und jetzt haben wir schon wieder zwei wichtige Leute verloren, weil das ist eine Frustdiskussion, die sich an Symptomen orientiert.
Die bringt nichts. Hat ja noch nie weit geholfen. Also normalerweise hat ein Unternehmer ja Unternehmer und nicht Unterlasser, weil sie was unternehmen. Jetzt so ein Bullshit-Bingo-Spruch an den Stellen ist ja wieder klar. Also wenn wir sagen, wir wollen an den Ursachen arbeiten und als Mediziner selbstständiges Neues, der Unterschied zwischen ursächlicher Heil- und symptomatischer Linderungsbehandlung und ganz oft sind wir einfach nur am Symptome wegdrücken. Wer Kopfschmerzen hat, der kriegt ein paar Pillen reingeschmissen und dann sind die Kopfschmerzen weg. Aber dass die dann irgendwo herkommen und dauerhaft ihren Weg suchen, das ist ja im
Unternehmen auch so. Wir haben ja auch diese Reflexe in der Wirtschaft, ja, dann wird irgendein Sonderbonus für irgendwas ausgerufen. Der hilft dann vielleicht tatsächlich mal für eine kurze Zeit, aber es ist genau das Rumdoktern an Symptomen.
Quick Wins heißen die dann, aber die haben mit nachhaltiger Wirkung, Wirksamkeit,
gar nichts zu tun.
Potenzialerhalt. Also bei Material redet man davon Materialermüdung. Mhm. Und bei Menschen heißt das dann irgendwie plötzlich anders.
Ja. Ja, und im schlimmsten Fall habe ich natürlich so eine Dauerstresssituation, die ja auch wirklich körperlich gefährlich ist, weil sie einfach dann keine Erholungsphasen mehr ermöglicht. Und man hört und sieht das ja nun zunehmend auch. Das Extreme davon ist Burnout. Aber die Schritte davor, Das ist genau das, wo das Risiko liegt. Ja, wenn die Leute wirklich ausgebrannt sind und ausfallen, dann fallen sie ja richtig lange aus.
Dann wird
Aber
ja
auf
auch richtig
dem Weg
teuer.
davor geht ja schon ganz viel Leistung verloren.
Und wenn so, wir haben ja nicht immer so viele Leute in Reserve, zumindest nicht geplant, aber wenn dann einer ausfällt länger und die anderen in seinem Umfeld, in seinem Team, in seiner Abteilung müssen dann mitkompensieren und die fallen dann auch langsam an, wie die.
Genau.
Das heißt ja so eine Domino-Kette. Mir fällt gerade ein Unternehmer ein, den hat man auch schon zweimal im Interview, den Maurice Telscher. Die machen das in ihrer Firma jeden Morgen so. Die haben so einen ganz kurzen Check-in und jeder sagt so für sich von 0 bis 100 Energielevel heute. Und wenn einer irgendwas unter 70% sagt, schicken ihn sofort wieder heim. So, du, geh heim. Trink einen Kaffee, leg dich im Bett, mach irgendwas, geh einen Tag spazieren. Wenn einer eine ganze Woche lang 120, 130 sagt, dann du, geh heim. Das hat keinen Wert. Und das machen die. Also, wenn da einer wirklich permanent Vollgas gibt, dann du, frag dich mal, warum du das machst. Und die gucken,
Interessant, ja, das
die
ist
haben, gut,
eine Ausnahme, ne? Ist eine
Das sind
Ausnahme.
15 Leute in der Firma, über die könnten wir auch, deswegen habe ich auch schon zwei Podcasts mit denen gemacht.
Ja.
Sehr spannende, eine sehr völlig andere Art, wie die funktionieren. So ein bisschen angelehnt an das Buch. Das hatte ich aber schon vorher, aber wie heißt der, Netflix-Chef, der Reed Hastings, hat ja mal so ein Buch geschrieben, No Rules. Was musst du alles abschaffen, damit die Leute wieder vernünftig arbeiten können? Und so ein bisschen ist es ja auch so, wenn ich jetzt nochmal wieder kurz auf deinen Business Health Index komme und sage, ich habe jetzt sowas, wie du sagtest eben, drei
Drei
Sachen,
Tacho,
drei Tachos, Tachos, die habe ich nebeneinander und kann da so gucken, wo stehe ich eigentlich im internen und im externen Vergleich und kriege dann so Zugriff auf, wo muss ich denn ursächlich drehen, statt schnell mal ein Symptom wegzudrücken, weil dafür haben wir heute keine Zeit und keinen Bock.
genau.
Und die müssen dauerhaft funktionieren und damit schiebe ich ja sowas unter den Teppich und keiner sieht es mehr. Aber am Ende sind das ja die extrem teuren Lösungen oder Nichtlösungen, Probleme, die, wenn wir sie ursächlich angegangen hätten, sind sie vielleicht im Moment ein bisschen nerviger, weil man sich ein bisschen Mühe geben muss. Aber auf Dauer hast du mal eine Hochrechnung, wenn man mal, jetzt sagen wir mal, unsere Hörer sind jetzt eher hier im Wegebedarf-Podcast, jetzt nicht mit Hundertschaften unterwegs.
Ja.
Wenn man es mal exemplarisch für 10, 20, 50 Leute, was auch immer du vielleicht an Referenzzahlen im Kopf hast, sagen können, über welche Zahlen reden wir denn da, wenn jemand krank wird, dauerhaft krank wird, wenn wir eine hohe Fluktuationsrate haben durch Unzufriedenheit oder Krankheit, was es kostet, neue Leute einzustellen, onzuboarden, um sie dann wieder zu verlieren, über welche Zahlen redet man denn da pro Kopf oder pro 10 oder pro 100?
Meinst du jetzt, wie viel Umsatzverlust ich da habe oder welche?
Den würden wir dann nachher noch hochrechnen. Also im Moment würde ich
Ja.
mal direkte Kosten nehmen. Also wenn ich einen Mitarbeiter habe,
Gut, das, ich
ganz.
meine, man unterschätzt ja immer die Wechselkosten, wenn ich
Ja,
jemanden
genau,
verliere.
die meinte ich jetzt.
Ja. Und es wird ja ganz oft mit unter einem Jahresgehalt kalkuliert. Das ist völlig unrealistisch. Weil wenn ich
Ist
mir
so.
heute anschaue, wie angespannt der Markt ist, die richtigen Leute mit der richtigen Motivation, die auch kulturell passen, wieder zu besetzen, bis die dann mal die im Unternehmen auch die Leistungsfähigkeit, praktisch ihr Onboarding, wie das ja so schön neudeutsch heißt, bis zu dem Punkt haben, wo sie volle PS einbringen können, vergehen ja auch noch mal mindestens 3 Monate, je nach Job auch 6 Monate. Das heißt, wir haben hier eine Lücke, die ja oft alleine die Lücke ist schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Dann habe ich das
Bis jemand
Onboarding
Geburt
noch
macht.
dazu. Das heißt, 1,5 bis 2 bei Führungskräften auch durchaus bis 3 Jahresgehälter, die ich hier an Produktivität insgesamt verliere.
Also tun wir mal einfach wieder da einfach halber, wir sind ja nicht alle in der Schweiz, dass jeder sechsstellig verdient, aber tut einfach mal so. Wir nehmen irgendeine Top-Führungskraft, keine Ahnung, Bereichsleiter, Produktionsleiter, whatever, wir sagen einfach, man hat 100 Kilo im Jahr. Dann würde der Ausfall eines solchen Menschen einfach mal ganz dicker Daumen irgendwo zwischen 250.000 und 300.000 Euro kosten. Das hast du ja schon eben schön die nette Brücke geschlagen. 300.000 Euro sind ja nicht 300.000 Euro, sondern 300.000 Euro sind ja aus dem Rohgewinn 300.000.
Genau.
Wie muss ich denn Gas geben? Und jetzt können wir gucken, ist ja in jedem Unternehmen anders. Conversion Rate, wie viel Umsatz muss ich denn machen, um 300.000 Rohmarge zu gewinnen? Und wie viele Angebote muss ich da schreiben?
Auf ein Wort.
Und ich
Wenn
hatte
das
auch mal
nämlich
früher margenschwaches Autoteilegeschäft. Es gab auch Bereiche, da hat man richtig Geld verdient, da waren wir mal bei 50%. Aber wenn man eine Umsatzrendite von, ich weiß nicht, also vielleicht hatte man 5, keine Ahnung, aber so ungefähr. Wenn ich 5% Umsatzrendite hatte, hätte ich dafür ja mal 20. Also hätte ich ja 6 Millionen Umsatz machen müssen, für 300.000 Euro zu verdienen. Und dann habe ich ja noch keine Angebote dafür geschickt, einen Außendienst da draußen rumgeschickt und. Kein Wunder, sind die alle im Stress. Es grüßt das Hamsterrad, Alltagewoche und Co. Weil wir verstehen uns ja nicht umsonst an der Stelle gut, weil es gibt ja so viele Hebel, an denen man drehen kann. Und das wäre ja einer. Können und wollen. Und wenn man das jetzt mal für sich, ob das jetzt ein Mitarbeiter oder 10 und ob der jetzt 100.000 oder 50.000 im Jahr verdient, das Prinzip dahinter bleibt ja das Gleiche. Wenn der mir aus welchen Gründen auch immer geht, habe ich das Loch, muss den neu suchen, muss den einarbeiten, onboarden. Dann muss der seine PS auf die Straße kriegen. Jede Veränderung hat ja wieder im Team Veränderungen. Der verschiebt sich ja auch wieder. Und bis die wieder irgendwie eingenordet sind, wie das so schön heißt. Ja. Und dann fällt jemand anders aus und dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist genau das Gefühl, wo man denkt, hatte ich das nicht vor 3 Jahren schon und vor 5 auch und vor 7 auch? Kommen wir jetzt irgendwie von der Stelle? Das ist ja dieses vornehm gesagt immer wieder kolportierte Hamsterrad oder Murmeltierverdacht. Und immer wieder grüßt das Murmeltier. Den Film habe ich ja gestern schon mal gehabt. Und an den Stellen merkt man dann, dass man gar keinen Zugriff hat, zu sagen, wo muss ich denn hinlangen? Und wenn ich das richtig verstehe, wäre das, was ihr BHI nennt, Business Health Index, wäre dann ein Thema zum Hingucken, wo am Tacho muss ich denn schrauben? Also nicht am Tacho
Genau.
tun, sondern wenn ich auf den Tacho gucke. Dann nicht in Tacho tunen, sondern zu gucken, was sind denn die Ursachen dafür, dass ich bleib mal beim Auto zu schnell oder zu langsam.
Ja. Und es geht natürlich hier um die Mitarbeiter, es geht nicht um die Produktionsanlagen oder sonstige
Nee,
Optimierung.
Leute, Menschen,
Da
People.
beschäftigen wir uns jetzt nicht mit, sondern es geht um die Menschen und deren Bereitschaft, sich einzubringen und deren Möglichkeiten, sich einzubringen. Möglichkeiten sind durch die Rahmenbedingungen. Und das Einbringen selber, das Wollen, ist eben durch, wie motiviert bin ich denn und wie stark wirkt denn auf meine Motivation das ganze Umfeld positiv oder negativ?
Jetzt werden wir ja deine Kontaktdaten ohnehin in den Shownotes verlinken. Also ihr müsst jetzt nicht mitschreiben und ihr verpasst doch nichts. Wo er den Bernhard erreicht, das steht dann per LinkedIn und per Webseite und wie auch immer, schreiben wir hin. Aber nehmen wir mal an, ihr hättet jetzt die Idee zu sagen, ey, mit dem Doktor muss ich irgendwie mal reden, ich habe keine Ahnung, das hört sich so an wie bei mir im Laden. Mal angenommen, das wäre so. Würdet ihr denn so Schritt für Schritt vorgehen, wenn du gerufen wirst?
Also Schritt eins ist immer wirklich, das im persönlichen Gespräch zwei Dinge rauszufinden. Persönlichen Gespräch mit der Geschäftsleitung, das ist üblicherweise der richtige Anlaufpunkt. Oft, manchmal werden wir auch über HR angesprochen, aber letztlich braucht es die Geschäftsleitung. Nämlich gibt es vom Mindset her in der Geschäftsleitung eine Bereitschaft, durch so einen Prozess durchzugehen?
Das hoffte ich zu hören jetzt.
Ja.
Weil wenn du die Personalentwickler hier, die Human Resourcer, wenn du die fragst, die haben natürlich immer einen Plan, aber haben die auch Rückendeckung, haben die auch den Willen, haben
Genau.
die Entschlusskraft, haben die auch die Exekutive, das durchzuziehen? Dann wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja, wir würden gerne schon wollen, wenn wir dürften oder sollten.
Richtig. Das
Also,
ist wirklich ganz
das ist
entscheidend.
top.
Ja,
Ein
ganz
Klassiker.
entscheidend. Und das Zweite ist, das ist nicht in 2 Monaten zu tun. Also durch so einen Prozess durchzugehen, da muss ich schon bereit sein, auch ein Jahr schrittweise Dinge zu tun. Die Analyse, das geht schnell. Ja, das setze
Ja,
ich auf, da
Ding.
erkläre ich ein paar Datenschutz, ein paar Vertragssachen.
Ja.
Da bin ich normalerweise in 2 Monaten, manchmal 3 Monaten spätestens, wenn es ein großes Unternehmen ist, mit der Befragung durch. Ja, aufsetzen, technischerseits und so. Das hat immer, am längsten haben wir Vorlaufzeiten mit Datenschutz, mit Betriebsrat, mit solchen
Ja, modern
Klärungen,
erklären,
wie bei
ja.
allen Befragungen, die ich natürlich durchführe. Ne? Alles datenschutzkonform, logischerweise. Und dann beginnt die Arbeit mit den Führungskräften, mit dem Bericht und den entsprechenden Maßnahmen. Und da sind wir wieder bei dem kurzfristige, mittelfristige, langfristige. Kurzfristigen müssen dann in den nächsten 6, 8 Wochen spürbar sein. für die Mitarbeiter, dass schon die ersten Schritte da sind. Und immer entlang dieser Kette von Dingen, die dann passieren, sind die Führungskräfte und auch die Geschäftsleitung als Sprachrohr extrem wichtig für die Glaubwürdigkeit und auch für das nachhaltige Umsetzen. Wenn dann nach 3, 4 Monaten die Luft rausgeht, weil dann erreicht man auch nicht die Ergebnisse, die man sich erhofft.
Ja. Also das, ich habe für alles immer irgendein Erleben. Wir hatten mal in irgendeiner, ist das natürlich nicht wo, hatten wir in einer Bank, hatten wir mal eine Riesenbefragung, die hat der Verband durchgeführt und dann wurden auch die externen Trainer eingeladen. Da gab es einen Riesenzirkus mit Moderation und tralala und jeder hat überlegt, was können wir denn mit unserer Abteilung machen? Und also war gute Stimmung. Und die hatten dann jeder irgendwie so gruppenmäßig 3 Minuten Zeit am Ende ihr Ergebnis, was werden wir denn beitragen, damit alles besser wird. Und die hatten so Abweichungen wie wichtig ist es Ihnen, das weiß ich noch, das war die beste Frage, wie wichtig ist Ihnen, dass ehrlich, offen und transparent kommuniziert wird? Und da war der Zustimmungswert 98, die Realität sagte 3. Also, wenn du so eklatante Ergebnisse hast, da denkst du, also... Ja. Geht gar nicht. Und dann hatten die alle präsentiert. Mhm. Und immer irgendwie nach 3 Minuten, Ding, Wecker geht, okay, prima, noch ein Satz, duck. Ja. Und dann kam der eine Vorstand. Er redet, der Wecker klingelt, sagt, Sie sollten zum Ende kommen. Wenn ich rede, dann rede ich. Und außerdem überhaupt als Vorstand haben wir schon immer offen, ehrlich. Und ich habe gemeint, ich wäre jetzt gerade bei Iglo in der Tiefkühlpizzeria. Also schocktief gefroren und der Ball dann irgendwie, also wenn ich nicht dabei gewesen wäre, nee, also so viel Scheiße auf einmal kannst du gar nicht bauen. Mhm. Dann ist dann der Vorstandsvorsitzende noch irgendwie auf die Bühne geturnt, hat dann seinen Kollegen aussortiert, der hat sich auch noch körperlich gewehrt. Boah, also ich glaube, das war die teuerste Veranstaltung, die diese Bank jemals in ihrer sicher 150-jährigen Geschichte gemacht hat. Und ich glaube, das Desaster, also zumindest in meinem externen Leben, hat mindestens 5 Jahre gedauert, bis die wieder mit irgendwas Gescheitem anfangen konnten, weil die Glaubwürdigkeit war so zerstört. Ja. Sonst könnte ich das auch nicht so... Ich habe jetzt noch wieder Gänsehaut. Und es ist so unfassbar.
Ja, und wenn man das mal erlebt hat, und wir erleben ja permanent diese Aha-Momente, wenn dann wirklich, oh wow, Das haben wir ja überhaupt nicht gewusst, dass das so ist.
So rum ist es ja cool.
Ja.
Und da muss man gucken, wenn die
hier können wir was machen. Hier müssen wir genauer hingucken. Das sind ja wirklich so Aha-Momente, weil ansonsten geht das nur mit Bauchgefühl. Ja? Und da liegt man manchmal richtig, aber wenn es um solche Dinge geht, die ja doch sehr komplex sind, ja, wie funktioniert so ein Unternehmen, Mitarbeiter untereinander, verschiedene Abteilungen, ist ja ein komplexes System von vielen menschlichen Interaktionen, da liegt man mit dem Bauchgefühl meistens nicht richtig. Nur wo man eng dran ist, da ist es gut, je weiter man weg ist, desto schlechter ist es.
Eben diese Glaubwürdigkeitszahl mit den 97:3, ja. die hast du ja vielleicht als Gefühl, wenn du in den Flur gehst, aber du hast es nicht griffig. Und wenn du plötzlich sagst, 97% Zustimmung oder 98 und 3% gelebte Realität, also härter vor den 12 kannst du ja gar nicht kriegen. Es war nicht bei allem Reichen so schlimm.
Ja.
Aber das ist ja ein 500-Mann-Laden. Also wenn das jetzt irgendwie nicht funzt, dann ist es schwierig.
Ja.
Also ich glaube, ihr habt jetzt eine Idee davon gekriegt, dass man so... Die Dinge, für Flurfunk ist vielleicht auch ganz gut. Also das gefühlte Ding, wo Bernhard, du gerade gesagt hast, man hat manchmal so ein Bauchgefühl dafür, aber das reicht ja nicht, um konkrete Maßnahmen zu haben, um einzusteuern, gegenzusteuern, selber auch in den Spiegel zu gucken, zu sagen, lassen wir uns mal als Führungskräfte mal an die eigene Nase fassen, vielleicht sind wir ja sogar die Verursacher dessen, könnte ich eher sein.
Ja.
Meistens ist es ja 100% so.
Na, und was mir immer noch wichtig ist, ist, den Unterschied klar zu machen. Ganz viele Unternehmen machen ja im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement Maßnahmen. Da werden dann gesündere Dinge, der klassische Obstkorb wird ja immer genannt, das Jobfahrrad und solche Dinge her. Das sind eben ganz oft diese Feigenblätter, die eingeführt werden, weil man das Gefühl hat, man muss was machen. Aber das ist wie bei allen Dingen, wenn man an der falschen Stelle ansetzt, hilft es gar nichts.
Nee, hilft nichts
Und
mehr.
da gibt es eben jetzt wirklich mit den Methoden, über die wir jetzt gesprochen haben, die Möglichkeit, hier viel genauer und viel stärker reinzuschauen in die Organisation und dann die richtigen Dinge zu tun, die auch wirklich einen Effekt haben. Und darum geht es uns ja. Wir wollen ja die Leistungssteigerung, wir wollen ja die Unternehmen erfolgreich machen und nicht einfach nur ein Feigenblatt irgendwo drauflegen. So nach dem Motto, es fühlt sich gut an, aber es hat eigentlich nichts gebracht.
Ja, du hörst es ja. Ich habe es gerade auch schon so Pseudo im Ohr. Das Motto, jetzt stellen Sie noch einen Obstkorb hin, den ganzen Stress, den die Idioten den ganzen Tag zusammen ja Obst fressen, damit wir dann noch länger aushalten mit den Vitaminen, die haben es noch nicht mehr alle. Also dann hast du möglicherweise so einen völligen Anti-Effekt. Aber wie heißt das Gegenteil von gut gemeint? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Von daher schon mal vielen Dank für die Tipps. Und für die Insights hast du noch drei konkrete Tipps. Also wenn jetzt jemand sich irgendwie getriggert fühlt, im Ohr, im Herz, wo auch immer, so sagt, dann wäre da was, wo erstens, zweitens, drittens sollten sich die denn Gedanken machen, hingucken, Schritt für Schritt.
Wegebedarf. Drei Tipps